Wenn wir Nachrichten lesen oder Geschichtsbücher aufschlagen, sehen wir Reiche kommen und gehen, Krisen, Kriege und Wendepunkte. Doch die Bibel öffnet eine andere Perspektive. Hinter allen politischen und kulturellen Entwicklungen läuft eine zweite, verborgene Geschichte ab, Gottes eigene Geschichte inmitten der menschlichen Geschichte. Diese unsichtbare Linie von Gottes Handeln beginnt in der Ewigkeit, geht durch die Menschwerdung und Auferstehung Christi und reicht bis hinein in das konkrete Gemeindeleben heute. Wer diese göttliche Geschichte erkennt, wird die eigene Lebensgeschichte neu einordnen und mit Hoffnung erfüllt sehen. Zwei Geschichten, Schale und Kern der Weltgeschichte. Die Bibel zeichnet die Geschichte dieser Welt mit einer eigentümlichen Zweischichtigkeit. Auf der Oberfläche breiten sich Reiche, Kriege, wirtschaftliche Krisen und kulturelle Blütezeiten aus. Daniel sieht diese Linie wie ein großes Menschenbild aus Gold, Silber, Erz und Eisen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Römer und ihre Fortsetzung. Auch im Buch Joel treten zuerst die Katastrophen hervor, was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger. Heuschreckenplagen, militärische Bedrohung, nationale Erschütterung, das ist die Schale, die jeder sehen kann. Diese Schale ist nicht unwichtig, Gott ignoriert sie nicht. Aber sie ist nicht das Eigentliche. In diesem Universum gibt es zwei Geschichtsläufe, die Geschichte des Menschen, die menschliche Geschichte, und die Geschichte Gottes, die göttliche Geschichte. Man kann die Geschichte des Menschen mit der Schale einer Walnuss vergleichen und die Geschichte Gottes mit dem Kern in dieser Schale. In den kleinen Propheten wird die Schale klar beschrieben und der Kern wird in gewissem Maß enthüllt. Leider achten die meisten Bibelleser jedoch nur auf die Schale und nicht auf den Kern. Im Inneren dieser sichtbaren Abläufe liegt ein verborgener Kern, die Geschichte Gottes, wie er gemäß seiner göttlichen Ökonomie handelt. Während die Völker aufmarschieren und die Erde erschüttert wird, bereitet Gott etwas vor, das nur im Licht der Offenbarung erkennbar ist. Bei Joel heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Hier öffnet sich ein Spalt im Vorhang, Gott benutzt Gericht, Not und Umkehr, um den Boden dafür zu bereiten, dass er selbst als Geist zu den Menschen kommt, sie erneuert und eine Gemeinde hervorbringt. Wer die Weltgeschichte nur als Abfolge politischer Ereignisse wahrnimmt, wird leicht zynisch oder ängstlich, wer den göttlichen Kern entdeckt, beginnt selbst in chaotischen Zeiten Spuren eines leisen, aber entschiedenen Handelns Gottes zu erkennen. Diese Sichtweise verändert den Blick auf die eigene Gegenwart. Nachrichtenströme erzählen von Krisen und Machtverschiebungen, von der Schale der Geschichte. Die Schrift zeugt jedoch davon, dass mitten in diesen Bewegungen Gott seinen Sohn sendet, sein Evangelium ausbreitet, Menschen neu macht und Gemeinden baut. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel, diese Worte stehen nicht über einer heilen Welt, sondern mitten im Beben von Himmel und Erde. Wer sie im Glauben ergreift, lernt, die Spannungen der Zeit nicht zu verdrängen und doch nicht von ihnen definiert zu sein. Er entdeckt, dass Gottes Geschichte nicht neben unserer Wirklichkeit herläuft, sondern sie umschließt und durchdringt. So wächst eine stille Zuversicht, die Schale mag rissig, hart oder bedrohlich erscheinen, der Kern bleibt unversehrt und trägt. Menschliche Pläne vergehen, Gottes Ökonomie geht weiter. In diesem Licht gewinnen selbst schwere Erfahrungen einen anderen Ton. Sie sind nicht mehr nur Verlust oder Chaos, sondern werden zu Schauplätzen, an denen Gott tiefer in Menschen hineinwirkt, Beziehungen heilt, Christus offenbart und seinen Leib aufbaut. Wer sich von dieser Perspektive prägen lässt, liest die Geschichte, die große der Völker und die kleine des eigenen Lebens, mit wacheren Augen, weniger als Bühne des Zufalls, mehr als Raum, in dem der lebendige Gott still, aber zielstrebig seine Geschichte der Rettung und des Aufbaus vorantreibt. Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Zu erkennen, dass über und unter aller sichtbaren Weltgeschichte eine göttliche Geschichte verläuft, bewahrt vor Resignation und verleiht den Ereignissen unseres Lebens Tiefe. Äußere Entwicklungen verlieren nicht ihre Schwere, doch sie müssen nicht mehr das letzte Wort haben. Inmitten von Umbrüchen darf das Herz sich an dem Kern festmachen, Gott bleibt am Werk, er führt seine Ökonomie weiter, und nichts in der Schale der Geschichte vermag den vollendeten Ausgang seiner Geschichte aufzuhalten. Die göttliche Geschichte in Christus und seiner Gemeinde. Die göttliche Geschichte hat ihren Ursprung nicht in einem Ereignis der Zeit, sondern im ewigen Vorsatz des dreieinen Gottes. Lange bevor es Nationen, Kulturen oder Krisen gab, trug Gott in sich den Plan, sich selbst in den Menschen hineinzuteilen, um mit ihm eine gemeinsame Ausdruckseinheit zu bilden. Paulus fasst dies, wenn er von Christus sagt, er sei dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt worden. In diesem Sohn verdichtet sich Gottes ewige Absicht in der Geschichte. Dass der Sohn Mensch wird, ist nicht eine Notlösung angesichts menschlichen Versagens, sondern der geplante Weg, auf dem Gott sich unlösbar mit der Menschheit verbindet. Wenn wir die göttliche Geschichte erkennen wollen, die sich innerhalb der menschlichen Geschichte vollzieht, müssen wir zuerst erfassen, dass der dreieine Gott ewig ist. Dass Gott ewig ist, bedeutet, dass es bei ihm keinen Anfang gibt. In sich selbst hat dieser Ewige eine Ökonomie festgelegt. Gemäß seiner Ökonomie will Gott sich selbst in den Menschen hineinwirken, um eins mit dem Menschen zu sein, das Leben des Menschen, seine Lebensversorgung und alles für ihn zu sein und den Menschen als seine Ausdrucksweise zu haben. Gottes Absicht in seiner Ökonomie ist daher, eine kooperative Entität zu haben, die aus Gott und Mensch zusammengesetzt ist, um seine Ausdrucksweise in Ewigkeit zu sein. Die Menschwerdung in Israel ist daher ein Wendepunkt, an dem die göttliche Geschichte sichtbar durch die menschliche hindurchstritt. In einem unscheinbaren Dorf, in einem einfachen Haus, beginnt der Ewige durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau zu wohnen. Jesus Christus lebt dann ein völlig reales, aber innerlich von Gott durchdrungenes menschliches Leben, ohne Sünde, doch nicht ohne Versuchung und Leid. Sein Weg ans Kreuz ist nicht bloß das tragische Ende eines Propheten, sondern ein bewusstes Hineingehen in das Gericht über die alte Schöpfung. Am Kreuz trägt er die Sünde, richtet den alten Menschen und eröffnet einen Raum, in dem Gott und Mensch wieder ungehindert einander begegnen können. Wenn Johannes von ihm sagt, er sei das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, leuchtet auf, wie der Tod Christi die dunkle Linie der menschlichen Geschichte durchbricht. Mit der Auferstehung setzt Gott einen neuen Anfang in seiner Geschichte mit der Menschheit. Christus wird als erstgeborener Sohn Gottes offenbar und zugleich, wie es heißt, zu einem lebengebenden Geist. Das bedeutet, er bleibt nicht auf Abstand als vergangene Gestalt, sondern kommt im Geist in die, die an ihn glauben, und teilt ihnen sein eigenes göttlich-menschliches Leben mit. Von hier aus entsteht etwas, das die Bibel die neue Schöpfung nennt. Menschen werden nicht nur moralisch verbessert, sondern innerlich neu gezeugt. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Wiedergeburt verknüpft einzelne Biografien mit der göttlichen Geschichte Christi. Wo dieses neue Leben sich nicht isoliert, sondern verbindet, entsteht die Gemeinde als Leib Christi. Aus vielen erneuerten Menschen wird ein Organismus, in dem Christus sein Leben verteilt, seinen Reichtum weitergibt und sich ausdrückt. Die Gemeinde ist darum nicht zuerst ein Verein Gleichgesinnter, sondern der Ort, an dem die göttliche Geschichte heute Gestalt annimmt. In ihr wird Christus erkannt, geliebt, erfahren und ausgedrückt. Sie ist die Erweiterung Christi in dieser Welt, ein Vorgriff auf jene Zeit, in der Gott alles in allen sein wird. Wer die Gemeinde so versteht, blickt anders auf ihre Schwachheiten und Spannungen. Gerade durch das Ringen, das Lernen, das gegenseitige Tragen wird erfahrbar, wie der lebengebende Geist fortwährend in den Gliedern wirkt, um sie dem Bild des Sohnes gleich zu gestalten. Der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Die Erkenntnis, dass die göttliche Geschichte sich in Christus voll entfaltet und in der Gemeinde weitergeht, verleiht dem Glaubensleben einen neuen Horizont. Das eigene Leben steht nicht isoliert zwischen Geburt und Tod, sondern ist hineingespannt in den großen Bogen von Gottes ewiger Absicht, der Menschwerdung, dem Kreuz, der Auferstehung und dem Aufbau des Leibes Christi. Diese Einsicht ermutigt, die Gemeinde nicht gering zu achten, sondern sie als den Ort zu sehen, an dem Christus heute seine Geschichte fortschreibt, auch durch begrenzte, schwache Menschen hindurch, die er zu Trägern seiner Gegenwart macht. Neugeboren, um in der göttlichen Geschichte zu leben. Jeder Mensch tritt zunächst in die sichtbare, menschliche Geschichte ein, geprägt von Herkunft, Kultur, Erfolgen und Brüchen. Diese Linie lässt sich in Lebensläufen, Urkunden und Erinnerungen nachzeichnen. Wer aber Christus begegnet, erfährt, dass sich mitten in dieser einen Geschichte eine zweite öffnet, die göttliche Geschichte im Herzen. Petrus beschreibt dies, indem er von einer Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung spricht, die durch die Auferstehung Jesu Christi begründet ist. Mit dieser Wiedergeburt beginnt nicht einfach eine religiöse Phase, sondern eine neue Existenzweise, der lebengebende Geist, der Christus selbst ist, nimmt Wohnung im inneren Menschen. Ein neuer Geist, ein neues Herz, eine neue Ausrichtung werden eingepflanzt, oft unscheinbar, aber real. Wir alle sind in die menschliche Geschichte hineingeboren worden, aber in der göttlichen Geschichte neugeboren, wiedergeboren worden. Nun müssen wir uns fragen, leben wir in der göttlichen Geschichte oder leben wir nur in der menschlichen Geschichte? Wenn unser Leben in der Welt stattfindet, leben wir in der menschlichen Geschichte. Wenn wir jedoch in der Gemeinde leben, leben wir in der göttlichen Geschichte. Diese innere Geschichte entfaltet sich nicht im luftleeren Raum, sondern mitten in derselben Welt mit denselben Herausforderungen wie zuvor. Äußerlich bleibt vieles beim Alten, innerlich wachsen neue Bezüge. Paulus fasst diese Spannung mit den Worten: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die menschliche Geschichte, Beruf, Familie, gesellschaftliches Umfeld, läuft weiter, doch in ihr hinein webt Gott ein anderes Muster. Er redet durch sein Wort, tröstet in Not, korrigiert Wege, führt Beziehungen zusammen oder auseinander, formt Charakter und Vertrauen. So wird das Leben nicht weniger komplex, aber es gewinnt eine stille Richtung, weg von einem Ich, das sich selbst genügen will, hin zu einem Sein in Christus, das vom Geist bestimmt ist. Besonders deutlich wird diese göttliche Geschichte, wenn die Wiedergeborenen nicht vereinzelt bleiben, sondern als Gemeinde zusammenfinden. Dort fließt das Leben Christi von Glied zu Glied, dort werden Lasten gemeinsam getragen, dort wird das Wort hörbar und erfahrbar. Wenn Gott verheißen hat, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, dann erfüllt sich das heute konkret im Miteinander der Glaubenden. Im Gemeindeleben zeigt sich, ob jemand nur theoretisch an Christus glaubt oder sich wirklich in seine Geschichte hineinnehmen lässt. Äußerlich mögen Treffen unscheinbar wirken, innerlich führt der Herr Menschen tiefer in sein Wesen, deckt Verhärtungen auf, heilt Wunden und schenkt neue Schritte in Liebe und Hingabe. So wird die Gemeinde zu einem Raum, in dem Gottes göttliche Geschichte sichtbar Gestalt annimmt. Darum entscheidet sich viel an der verborgenen Ausrichtung des Herzens. Die Frage ist weniger, welche äußeren Aufgaben ein Mensch hat, sondern in welcher Geschichte er sich innerlich verortet. Wer seinen Schwerpunkt in der Welt sucht, lebt im Strom der menschlichen Geschichte, mit allen Erfolgen und Enttäuschungen, aber ohne bleibenden Horizont. Wer sein Leben in Christus und im Leib Christi verwurzelt, entdeckt, dass selbst unspektakuläre Tage in die Linie von Gottes Geschichte fallen. Worte der Schrift gewinnen Gewicht, kleine Wege des Gehorsams werden bedeutsam, Leiden erhalten einen anderen Klang. In diesem Hineingenommensein wächst eine leise, tragende Gewissheit, die göttliche Geschichte ist stärker als die menschliche, und sie wird, trotz aller Unklarheiten unterwegs, zu einem guten Ende geführt. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neugeboren zu sein bedeutet, eine zweite, tiefere Geschichte zu erhalten, die mitten durch alle äußeren Veränderungen hindurchläuft. Wer sich innerlich auf Christus und den Leib Christi ausrichtet, darf erleben, dass sein Leben nicht im Strom der reinen Sichtbarkeit aufgeht, sondern von der göttlichen Geschichte getragen wird. Das gibt selbst unscheinbaren Tagen Gewicht und verleiht schweren Zeiten eine leise Hoffnung, Gott schreibt weiter, auch dann, wenn die menschliche Geschichte laut ist und der göttliche Faden nur im Glauben zu erkennen ist. Herr Jesus Christus, danke, dass deine Geschichte nicht an den Grenzen unserer Weltreiche und Lebensläufe Halt macht, sondern mitten in unsere menschliche Geschichte hineinkommt. Du siehst die Zerbrüche der Völker, die Nöte deiner Gemeinde und die verborgenen Kämpfe jedes einzelnen Herzens, und doch führst du deine göttliche Ökonomie sicher zum Ziel. Stärke unseren Glauben, dass wir inmitten von Unruhe und Unsicherheit auf deine unsichtbare, aber treue Leitung vertrauen. Lass uns in der Gemeinschaft deiner Gemeinde leben, in der deine göttliche Geschichte Gestalt annimmt und Hoffnung ausstrahlt. Richte unseren Blick immer neu auf das kommende Reich und die neue Schöpfung, damit unsere Tage von deiner Ewigkeit her Licht und Orientierung bekommen. Bewahre uns darin, dass wir uns selbst als Teil deiner Geschichte verstehen und in dieser Gewissheit innerlich ruhig werden. Amen.